von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute reisen wir in einem 4 Meter langen Boot Marke Eigenbau um die Welt. Der Franzose Yann Quenet hat etwas gemacht, was man fast nicht glauben kann. Er hat sich selbst ein Boot gebaut, ein Tiny Boot, war kein richtig guter Segler, geschweige denn Bootsbauer, hat sich in das Ding gesetzt und ist los. Einmal um die Welt. Von Frankreich über den Atlantik, durch den Panamakanal, Tahiti, Neukaledonien, Kap der Guten Hoffnung, Brasilien und zurück. Das Ganze natürlich alleine, 3 Jahre lang. Und da Yann nicht so gut Englisch spricht, machen wir diesen Podcast auf Französisch und ich synchronisiere euch das Ganze nachher. Ich habe nämlich Französisch auf einem Boot gelernt, auf einer langen Reise vor 20 Jahren nach Tahiti mit 3 Franzosen. Deshalb verzeiht mir die Französisch sprechen, dass ich mir ab und zu einen abbreche, aber es wird schon funktionieren. Und jetzt legen wir auf Französisch los und ich lege euch nachher die deutsche Spur mit mir vertont. Auch Yanns Spur übersetze ich natürlich dann drauf. Yann, déjà, salut, bonjour dans notre podcast.
Bonjour.
Le livre commence avec une situation.
Dein Buch beginnt mit einer Situation, wo du auf deinem Boot bist, kurz vor Madeira und kenterst. Die Situation war natürlich extrem brenzlig, würde ich sagen. Erklär uns doch mal, was passiert ist und warum dein Boot hier umgekippt ist. Ich bin damals schon mit einem Miniboot gesegelt, der Scrawl. Das war das Boot, was ich mir vorher schon selbst gebaut hatte und mit dem ich auch um die Welt segeln wollte. Ich habe ziemlich roughe Bedingungen in der Biscaya und vor allem vor Portugal gehabt. Und war da unglaublich vorsichtig und habe aber irgendwann, als sich Wind und Meer entspannt haben und ich meine Vorsicht ein wenig verringert habe, habe ich nachts die Luke offen gelassen und genau in der Nacht ist mein Boot wieder gekentert und ich war in einer wirklich dramatischen Situation gefangen. Im Nachhinein muss man sagen, dass du unglaubliches Glück hast, weil genau in dem Moment ein Frachtschiff vorbeikam. Das stimmt. Ich hatte vor allem Glück, dass ich meine Rettungsinsel dabei habe und dass das Ding funktionierte, denn das war keine richtig gute Rettungsinsel, sondern eher ein Schrottteil. Und da hatte ich echt Glück, dass die sich öffnete, dass ich die rausgekriegt habe aus meinem Boot, dass sie sich sofort aufgeblasen hat und dass dann da ein Cargoschiff war, was mich gerettet hat. Und klar, im Nachhinein muss ich sagen, das war großes Glück, irgendwie das Glück der Unschuldigen. Mit so einem Erlebnis im Hintergrund kann ich mir vorstellen, dass viele Leute sagen würden, okay, mein Traum erfüllt sich nicht, ich gebe meinen Traum auf, ich lasse es, aber du hast gleich das nächste Boot gebaut und hast gesagt, so, dann segle ich jetzt eben um die Welt. Naja, das ist halt ein Traum, den ich seit über 30 Jahren habe und den gebe ich nicht auf, nur weil ich einmal gekentert bin. Ich habe keine Sekunde gezögert, dass ich mir wieder ein Boot bauen will. Dieses Mal nenne ich es Baluchon und segel halt nochmal um die Welt und probiere es ein weiteres Mal. Da gibt es für mich überhaupt keine Wahl. Baluchon, hat das eine bestimmte Bedeutung? Also Baluchon heißt auf Französisch Bündel. Es ist halt ein kleiner Sack, den man auf den Boden werfen kann und der sich von alleine wieder hinstellt. Und deshalb habe ich einfach gedacht, das ist ein lustiger Name und ich nehme eh nicht so wahnsinnig viel ernst. Und deshalb habe ich mein Boot halt Baluchon genannt. Ich fand das irgendwie gut.
C'est pas sérieux. Et comme mon bateau n'est pas sérieux non plus, je trouvais que ça allait bien.
D'accord. Alors, et ça a duré 4 ans après.
Und es dauerte dann wieder 4 Jahre nach deinem Unfall, bis du deine nächste Reise beginnen konntest. Wofür brauchtest du die 4 Jahre? Es ist natürlich weiterhin ein kleines Boot und dafür braucht man nicht 30 Jahre, aber ich musste auch ein bisschen Geld zusammensammeln, ich musste von null anfangen und brauchte einfach ein bisschen mehr Zeit. Und dann musste ich noch die Hurricane-Saison abwarten bis zum nächsten Frühjahr und das dauerte einfach Zeit. Du warst vorher Beamter und wenn ich mir deine Bilder auf Facebook angucke, kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du je in einem Büro gearbeitet hast. Wenn du an diesen Zeitraum zurückdenkst, warst du die gleiche Person oder wer warst du?
J'étais la même personne ou pas? Non, mais c'était un boulot pour trouver.
Naja, das war halt eine Arbeit, um Geld zu verdienen, ja, zur Ernährung. Aber ich war natürlich überhaupt nicht dafür geeignet. Aber ich hatte einen Sohn, ich musste ein bisschen ernst sein im Leben, musste natürlich Geld verdienen, mich um Sachen kümmern. Und sobald mein Sohn erwachsen war, habe ich entschieden, jetzt höre ich auf zu arbeiten und lebe das Leben, was ich leben will. Als du angefangen hast, dein zweites Boot zu bauen, schreibst du auch, dass die Leute dich nicht richtig ernst genommen haben. Die haben gesagt, der Typ ist vielleicht ein bisschen seltsam, der spinnt. Wie bist du damit klargekommen? Hat dir das eher gesagt, ich mache es jetzt erst recht, euch zeige ich's? Oder wie bist du damit umgegangen? Nein, mein Ziel ist nicht anzugeben, sondern ich möchte eigentlich einfach nur Spaß haben und Freude im Leben haben. Natürlich haben sich Leute über mich lustig gemacht, insbesondere nachdem ich beim ersten Mal gekentert bin. Ja, die haben mich ein bisschen für den Dorftrottel gehalten, der halt überhaupt nicht weiß, was er da tut. Aber mir war das egal. Ich will gar nicht angeben oder anderen zeigen, was ich kann, sondern ich möchte meinen Traum leben. Und ich weiß, dass das neue Boot besser ist und beim nächsten Mal klappt es halt. Als dein Boot dann endlich fertig war, hast du es auf einen Hänger gestellt, der auch nicht super funktionierte, bis nach Portugal und dann hat man dich mit dem Boot nicht in die Häfen gelassen. Warum?
Naja,
das war nicht ganz einfach in Portugal. Die haben zu mir gesagt, solche Typen wie dich wollen wir hier nicht, gerade in unseren Häfen, da passt das nicht rein, such dir was anderes. Und ich bin dann einfach in eine Werft gefahren und habe gefragt, ob ich hier ins Wasser darf. Und die haben mich reingelassen und dann ging's los. Mir geht es vor meinen Abenteuern immer so, dass ich davor wahnsinnige Angst habe, dass mir schlecht ist, dass ich nicht essen kann, weil ich so Respekt habe und einfach schlecht mit der Situation klarkomme. Geht das dir ähnlich?
Nee,
generell habe ich da keine Angst vor, weil es ja genau das ist, was ich machen will. Ich will ja lossegeln. Und da fühle ich mich dann auch wohl. Außer am Anfang in Portugal. Da habe ich gesagt, für so ein kleines Boot, so eine große Reise, so ein wildes Meer. Ich habe mich gefragt, ob ich vielleicht ein bisschen verrückt bin. Aber es gab nur diesen einen Moment. Und als ich dann draußen war, auf dem Wasser, ging's. Ich hatte einfach viel Energie, viel Lust. Und das Beste an mir ist wahrscheinlich, dass ich einfach glücklich bin, wenn ich auf dem Wasser bin, das Land nicht mehr sehe und dann fühle ich mich fast zu Hause. Und genau da gehöre ich dann auch hin und habe eigentlich keine Angst. Wie waren die ersten Tage für dich? Weil man am Anfang ja immer noch so schlechte, blöde Fehler macht. Also zum Beispiel hast du geschrieben, dass deine Matratze gekratzt hat oder du den falschen Bezug hattest und so. Wie waren die ersten Tage? Also in den ersten Tagen macht man natürlich viele Fehler. Und das Blödeste war eigentlich, dass das Boot halt noch nie auf hoher See war, sondern immer nur in kleinen Gewässern. Und deshalb hatte ich das erste große Problem, dass ich nicht genug Luft im Boot hatte. Also die Luft war sofort abgestanden. Und da ich fast die ganze Zeit innen bin, war das quasi nicht zum Aushalten. Und ich wäre da fast an meiner eigenen Atemluft erstickt. Und deshalb musste ich immer wieder die Luke aufmachen. Es hat dann Wellen reingeschüttet. Und deshalb war das natürlich am Anfang wirklich extrem unangenehm mit der Hitze, der Feuchtigkeit, der schlechten Luft. Und ich brauchte locker eine Woche, bis ich das alles geregelt hatte. Wie hast du denn dann genau die Lösung gefunden, damit du etwas mehr Luft in dein Boot bekamst? Eigentlich ganz einfach. Ich bin an einen Baumarkt gefahren und habe dann die entsprechenden Schläuche gekauft, ein kleines Loch in mein Cockpit gemacht und habe dann da Frischluft reingepumpt. Und dann habe ich gesehen, dass das mit dem Wind und allem funktioniert. Und schon konnte ich halbwegs atmen. Das Ganze habe ich dann noch mit einem Lappen abgedichtet, damit es nicht reinregnet. Habe das dicht gekriegt mit ein bisschen Kleber und schon funktionierte das. Es ist halt genau meine Art, leichte Lösungen zu finden. Und man muss dazu sagen, dass du wirklich innovativ bist. Denn du hast zum Beispiel für den Kiel deines Bootes einfach nur irgendwo Blei in Häfen gefunden, die zusammengedengelt. Dann ein bisschen Plastik drumherum geschweißt und schon passte das. Also das Boot hat mich insgesamt dadurch halt auch nur 4.000 Euro gekostet. Alles kommt halt aus Häfenrückständen, aus Schrottplätzen und so. Und nur das Segel ist neu und der Rest ist halt einfach irgendwo gefunden.
Quand tu es arrivé à la Guadeloupe?
Als du über den Atlantik gesegelt bist und in Guadeloupe angekommen bist, warst du die Attraktion des Hafens und warst plötzlich so im Mittelpunkt des Ganzen, obwohl du eigentlich ein eher schüchterner Typ bist, würde ich sagen. Wie war es für dich, dass die ganzen Leute auf dich zugekommen sind, mit dir reden wollten und du im Zentrum standest?
Alors, c'est un peu la surprise de ce voyage.
Alors, naja, das war schon die Überraschung der Reise. Und das ging alles auf Guadeloupe los. Ja, da kannte mich ja noch niemand. Die Presse interessierte sich nicht für mich. Und ich war Nobody. Und genau da ging halt alles los. Und das war für mich total überraschend, dass die Leute mich alle sehen wollten, mit mir sprechen wollten, wie ich das geschafft habe, mit einem 4-Meter-Boot über den Atlantik. Denn heutzutage haben die Boote 50 Fuß, alle Elektronik der Welt an Bord. Und ich bin genau das Gegenteil. Und das hat die Leute irgendwie begeistert. Und es stimmt, ich bin absolut kein kontaktfreudiger Typ. Ich möchte Leute nicht stören oder nerven. Und es war halt das Gegenteil. Die Leute kamen zu mir und haben mich einfach immer wieder ausgefragt. Und ich habe dadurch ganz neue Freunde kennengelernt, eben durch mein kleines Boot. Und das wurde dann halt immer mehr und immer mehr Leute wollten immer mehr von mir wissen und das war für mich die größte Überraschung dieser Reise.
Voyage qui m'a permis d'aller à la rencontre des autres.
Est-ce que ça t'a changé jusqu'à aujourd'hui?
Hat dich das bis heute verändert? Bist du offen geblieben oder bist du zurückgegangen in dein kleines Leben als Eremit?
Nee,
natürlich hat das mich alles verändert. Ja. Ich bin nicht mehr der gleiche, der ich vorher war. Ich bin jetzt noch längst nicht extrovertiert oder so. Aber ich bin ein anderer Typ. Ja, ich mag Konversation mittlerweile und bin viel, viel offener als früher. Aber natürlich bleibe ich ein reservierter Typ. Ich bin definitiv weniger Einsiedler als vorher.
Tu écris aussi que t'es plutôt un garçon dans
le. Du schreibst lustigerweise, dass du weiterhin ein Junge bist im Körper eines Mannes. Ist das so geblieben? Bist du jung im Kopf geblieben oder bist du sozusagen erwachsen geworden?
Nein,
ich bin weiterhin Kind. Ich bin weiterhin ein Junge von vielleicht 12 Jahren.
Und
wenn die anderen mit mir sprechen, habe ich immer das Gefühl, das sind die Erwachsenen und ich bin halt ein Junge und deshalb fühle ich mich irgendwie auch komisch mit denen. Und ich glaube, dass Leute nie aggressiv deshalb mit mir sind. Und ich fühle mich halt wie ein kleiner Junge, der sein kleines Boot gebaut hat und der jetzt einfach das macht, was er machen will. Als ich meine erste Atlantiküberquerung gemacht habe, das war von Sable d'Olonne an der Westküste Frankreichs nach Martinique. Und da war mein erster Gedanke auf hoher See, mein Gott, das machen Leute alleine. Und ich konnte mir absolut nicht vorstellen, alleine da rauszufahren. Beschreib uns mal, wie das ist, allein da draußen. Es gibt natürlich Momente, die alleine wahnsinnig schwierig sind, weil man alles selber regeln muss. Aber insgesamt habe ich immer das Gefühl, dass ich König in meinem Königreich bin. Ich kann machen, was ich will und das gibt mir eine totale Befriedigung. Wenn mehrere Menschen gleichzeitig auf See sind, gibt es fast immer Konflikte. Und ich weiß, ich habe mit mir selbst nie Konflikte. Ich komme total gut alleine mit mir klar. Und deshalb gucke ich mir den Himmel an oder bin für mich zufrieden und habe überhaupt keine Probleme damit, allein zu sein.
Bien sûr, pendant ton voyage, t'as eu des tempêtes et tout ça.
Du hattest natürlich während deiner Reise auch Stürme. Wie fühlst du dich, wenn du siehst, dass das Meer einfach stärker ist als wir?
Tu es dans des situations comme ça, tout seul.
Also, allein auf dem Meer sagt man sich natürlich immer wieder, was mache ich hier bloß? Das ist das Ende jetzt, das kann das Boot nicht aushalten, mein kleines 4-Meter-Boot. Aber am Ende entwickelt man so eine Resilienz. Und man macht einfach alles, um zu überleben, für sich und für das Boot. Und da kommt plötzlich eine Energie raus, die einen jeden Sturm überleben lässt. Und man muss auch sagen, Stürme dauern nie länger als 2-3 Tage. Es ist eher ungemütlich als gefährlich. Und insgesamt lernt man natürlich im Laufe der Reise Vertrauen in sich und in das Boot. Und merkt einfach, dass man das Limit nach hinten schieben kann.
À un moment donné, t'es arrivé à Panama.
Du kamst dann irgendwann nach Panama und hast gemerkt, also die Überfahrt auf dem Kanal ist einfach zu teuer.
Alors, j'ai un petit, bah, le problème, c'est
naja, das Hauptproblem in Panama ist erstmal, dass du 4 Leute brauchst, um die Leinen zu führen. Und das ist auf einem 4 Meter langen Boot einfach völlig ausgeschlossen.
Et puis, ça coûte très cher, ça coûte 2000 Dollar pour le...
Und außerdem kostet das 2000 Dollar, egal wie groß dein Boot ist.
13 pieds comme moi. C'est pareil, c'est des prix forfaitaires, quoi.
Also die Preise sind festgelegt, ob du 50 Fuß groß bist oder 4 Meter, völlig egal. Also musste ich irgendeine Möglichkeit finden und habe dann jemanden gefunden mit einem Hänger und einem Pickup und der hat mich dann über Land quer über Panama gefahren und das hat mich dann 400 Dollar gekostet statt 2000. Und das sind 80 Kilometer, die man zurücklegen muss und das haben wir an einem Wochenende hinter uns gebracht. Das war schon ziemlich abenteuerlich da in Panama, aber es ging. Gut gemacht, würde ich sagen. Ja, das ist der Vorteil, wenn man mit einem Taschenboot unterwegs ist.
Après, t'es allé de Panama à Tahiti et moi j'étais sur un voilier de 42 pieds.
Danach bist du von Panama nach Tahiti gesegelt und ich erinnere mich, ich habe die gleiche Reise gemacht damals auf einer 42 Fuß Oceanis und wir waren 5 Wochen auf dem Wasser, haben kein Land gesehen. Ich weiß noch, dass für mich das Ankommen wahnsinnig bewegend war. Wie war es für dich? Ich hatte so ein paar Probleme mit der Polizei in Panama, weil ich nicht richtig einklariert hatte und bin dann jetzt nicht ganz geflohen, aber bin halt so schnell weg wie möglich und habe deshalb nicht ordentlich gebunkert, hatte nicht genug Proviant dabei.
Plus loin, il y a le poteau noir à passer, c'est-à-dire qu'on passe de l'hémisphère nord à l'hémisphère sud.
Das Schwierige war, dass ich über den Äquator musste und dann durch die Kalmen natürlich. Und das bedeutet, gerade für ein kleines Boot, dass es fast keinen Wind gibt, man kommt nicht voran. Aber ich habe Glück gehabt. Ich war in 44 Tagen dann insgesamt von Panama dann rüber in die Südsee. Es ging insgesamt. Das war keine besonders anstrengende Etappe. Und als ich dann die Inseln gesehen habe, war ich natürlich total glücklich. Das war schon einer der schönsten Tage meines Lebens. Dann die Inseln zu sehen, das war schon echt besonders.
De passer 44 jours tout seul dans un tout petit bateau.
Moi aussi, je me souviens quand on a vu la...
Ja, mir ging es genauso. Als wir damals nach 5 Wochen auf dem Wasser zum ersten Mal Land gesehen haben, habe ich einfach geheult, nur weil ich Land gesehen habe. Verrückt.
C'est des îles, enfin moi j'ai rêvé de ces îles-là.
Klar, das sind Inseln, von denen ich mein Leben lang geträumt habe. Seit ich klein war, seit ich gesagt habe, ich möchte so eine Reise machen. Und das sind natürlich unfassbare Momente.
C'est des moments vraiment, vraiment très, très intense.
Est-ce que tu connais cette...
Symptom. Kennst du dieses Phänomen, dass man etwas sieht, wovon man schon ganz lange geträumt hat und dann kommt es in die Realität und man kann es nicht realisieren, als ob es nicht echt wäre?
Ça m'arrive très très souvent. Je sais pas si je suis en train de rêver ou.
Das passiert mir tatsächlich sehr sehr häufig, wo ich nicht weiß, ob ich träume oder ob das jetzt die Realität ist. Und das kenne ich von jeder Reise. Solche Momente, die einfach ganz außerordentlich sind und man sich immer wieder fragt, ist das jetzt Realität oder Traum? Was war für dich das Anstrengendste während dieser Reise?
Pour moi, le plus dur, c'est quand on a fait des grandes navigations. Ma plus grande navigation, ça a été 77 jours.
Das härteste ist eigentlich immer gerade nach den langen Ozeanüberquerungen. Also meine längste Tour waren 67 Tage und du kommst an und dann wirst du kontrolliert, du musst dein Passport zeigen, den ganzen Verwaltungskram erledigen, dann musst du einkaufen und das ist insgesamt immer wahnsinnig stressig für mich und gerade für so ein kleines Boot fragen die, wie geht das, wo kommst du her und das ist gerade nach langen Reisen schwierig für mich. Du bist halt vorher frei wie ein Fliegenfisch und dann kommst du zurück in den Hafen. Und es wird eigentlich alles nur noch anstrengend.
Pénible, c'est quand les navigations s'arrêtent.
Est-ce que t'as pas pêché jusqu'à la fin? Parce que au début tu
hast du tatsächlich bis zum Ende nicht geangelt? Weil du hast am Anfang geschrieben, dass es unmöglich ist zu angeln auf so einem kleinen Boot. Das ist anstrengend, du hast dann Blut überall und das nervt. Ich weiß, dass ich auf großen Reisen viel geangelt habe, was eines der Highlights ist. Und du gar nicht?
C'est impossible jusqu'à la fin?
Oui, puis j'aime pas trop ça. J'aime pas pêcher, j'aime pas cuisiner, j'aime...
Nee, ich mag das einfach nicht. Ich angel nicht gerne, ich bin nicht gerne in der Küche, ich esse auch nicht gerne. Also das passt einfach überhaupt nicht zu meinem Spirit. Ich gucke mir die Fische viel lieber an. Es gibt ja ganz viele Goldmakrelen zum Beispiel, die die Boote immer begleiten. Und das finde ich so wunderschön, dass ich die auf gar keinen Fall angeln möchte.
J'aime pas pêcher, voilà.
Après trois ans, t'es rentré chez toi. Est-ce que tu étais content?
Nach drei Jahren bist du zurück nach Hause gekommen? Warst du da glücklich, zufrieden oder traurig? Oder wie hast du dich da gefühlt? Also es gab da etwas, was für mich total seltsam war. Denn als ich losfuhr, hat sich kein Mensch um mich gekümmert oder für mich interessiert. Und als ich zurückkam, war plötzlich die Medienwelt alarmiert und hat mich am Hafen empfangen. Und ich war plötzlich dieser große Abenteurer. Das ganze Dorf war da, der ganze Hafen war voll mit Leuten, die mich empfingen. Mit bretonischer Musik und es war extrem intensiv für mich, als ich angekommen bin, von diesem völlig unbekannten Menschen, der zurückkommt, jetzt nicht wie ein Held, aber schon wie jemand, der plötzlich bekannt ist. Es war für mich wahnsinnig intensiv und ich hatte wirklich starke Emotionen, als ich ankam, als ich das gesehen habe. Aber in meinem Kopf habe ich natürlich sofort drüber nachgedacht, wieder loszufahren. Und nicht hier an Land zu bleiben, weil ich mich hier immer noch nicht wohlfühle und mich ein bisschen fremd fühle. Und, wann geht's wieder los? Also, jetzt baue ich mein kleines Boot ein bisschen um, ich verbessere das ein bisschen. Am Anfang wollte ich ein neues Boot bauen, ein 5 Meter großes Boot, aber ich habe nicht genug Geld zusammengekriegt und irgendwie hing ich auch an meiner kleinen Baluchon. Und habe dann gedacht, nö, ich behalte das und segel mit dem nochmal los. Eigentlich wollte ich schon 2023 los, aber jetzt habe ich noch ein bisschen gewartet und warte bis zum Juni in diesem Jahr und dann geht's wieder los, wieder um die Welt, wahrscheinlich wieder 3-4 Jahre und guck mal, was das Abenteuer dann ergibt. Zieht's dich als Franzose nicht ins Mittelmeer? Nein, im Moment zieht mich das Mittelmeer überhaupt nicht an. Ich glaube, dass meine nächste Tour mich eher Richtung Kanada bringt. Und dann möchte ich auch an Land à la Jack London ein Abenteuer erleben. Und ich weiß, dass ich mein Boot ganz einfach über Land bewegen kann und dann vielleicht quer durch Kanada mit dem Boot Richtung Pazifik. Und mir fehlen auch noch eine ganze Menge Inseln, die ich damals wegen Covid nicht sehen konnte. Das war ja insgesamt ein schwieriges Abenteuer. Und deshalb möchte ich zurück in den Pazifik. Und nee, das Mittelmeer interessiert mich im Moment überhaupt nicht. Dafür ist die Welt zu groß und zu weit.
De faire un petit détour par la Méditerranée.
Raconte-moi à la fin, comment ça s'est
développé? Erzähl mir zum Schluss, wie es für dich war, ein Buch zu schreiben. Das war ein totaler Zufall. Ich habe auf Tahiti einen in Frankreich sehr bekannten Segler kennengelernt, Olivier de Carsozon. Der mich in irgendeinem Tahiti-Nachrichtenkanal gesehen oder gehört hat. Und wir haben uns ausgetauscht und hat er gesagt, du musst unbedingt ein Buch schreiben, ich schreibe meinen Verlag an. Und die haben sich dann bei mir gemeldet und die haben gesagt, wir brauchen unbedingt ein Buch über deine Geschichte, die ist großartig und das habe ich natürlich überhaupt nicht vorausgesehen. Und dann haben wir Schritt für Schritt dieses Buch geschrieben. Ich bin nochmal meine ganzen Emotionen durchgegangen und das war auch ein Abenteuer und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und hat das Buch gut funktioniert in Frankreich? Also seid ihr in die nächste Auflage gegangen? Das weiß ich gar nicht so genau, aber es scheint eine ganze Menge Leute berührt zu haben.
Jan, merci beaucoup pour ton livre, pour ton aventure.
Jan, vielen Dank für dein Buch, für dein Abenteuer, dafür, dass du jemand bist, der seinem Herzen folgt, der in einer materiellen Welt nicht sich nach dem Profit orientiert. Und ich finde, es gibt immer weniger Leute, die so sind wie du. Und deshalb vielen Dank für dein Buch und für dieses Gespräch. Das ist genau das, was ich euch allen da draußen wünsche. Folgt eurem Herzen, soweit ihr könnt. Das Leben ist viel zu kurz, um nicht das zu machen, was man will.
Exakt, genau.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-klasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.